Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Guerilla FM. Ihr hört jetzt eine weitere Folge aus unserer Serie Tony on Tour. Wie immer hat sich Tony mit jungen, spannenden Gründern zusammengesetzt und für diesen und ihre Idee und auch der Art und Weise, wie sie ihre Gründung durchziehen, ein bisschen auf den Zahn. Also, hier ist ein Praxisteil für euch. Wir wünschen viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Bei mir ist mein Freund Arne Krüger und wir hatten ja in den letzten Wochen Folgen zu einem Thema, was eigentlich nicht so in unsere Welt passt, nämlich Misserfolg. Und da habe ich mir überlegt, ich frage einfach mal Leute, die in ihrem Berufsleben sehr erfolgreich sind, was sie auch vielleicht an Misserfolgen erlebt haben, sie überlebt haben, trotzdem weiterhin Macht haben und was die spannenden Lehren aus der Selbstständigkeit und dem Scheitern einer solchen entsprechend macht. Also, guten Morgen, Arne.
Guten Morgen, Toni.
So, Arne, wir wollen mal gar nicht so weit ausholen, was du alles sonst schon getan und erfolgreich gemacht hast, sondern wir reden ja heute über ein Projekt, was, als ich es das erste Mal gehört habe, ich extrem spannend fand, eben weil es nicht funktioniert hat. Vor allen Dingen, weil es, wie ich finde, ganz viele Elemente hat, die, wo wir alle auf die Nase fallen würden, weil wir, glaube ich, alle, wenn wir uns gründen oder eine Idee haben, uns selbstständig zu machen, vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt zu optimistisch oder zu naiv oder zu leicht uns beeinflussen lassen. Erzähl doch mal, Arne, was da eigentlich passiert ist.
Ja, wie soll ich anfangen? Ich habe mir einmal kräftig die Finger verbrannt. Mhm. Das ist wirklich passiert. Ich habe, wie du selber gesagt hast, relativ erfolgreich einen Job gemacht, eine Firma aufgebaut und hatte ein bisschen Geld verdient und zur Seite gelegt. Mhm. Und so vor 6 Jahren, genau 2004, kam eine ganz großartige Idee um die Ecke, was man sozusagen noch machen könnte. Und ich bin auf die Idee gekommen, eine Kneipe aufzumachen, ein tolles Restaurant. Und ich hatte ja Geld gespart und die tolle Idee, die tolle Location waren da. Und ich bin da Feuer und Flamme, wollte ich quasi neben meinem Job einfach noch Kneipenbesitzer sein. Mhm. Als Investor in einen Gastrobetrieb.
Du wolltest also Investor werden in ein Individual-Restaurant.
Genau. Dotcom-Blase war gerade geplatzt, also am Aktienmarkt konnte man sein Geld ja nicht lassen, hatte ich gelernt, da hatte ich nicht so viel verloren, eigentlich fast gar nichts, das war ganz gut und jetzt kam quasi eine ganz großartige Idee um die Ecke.
Was bedeutet, man braucht nicht den Aktienmarkt, um Geld zu verlieren, man kann das auch woanders, ja?
Das habe ich gelernt, das war der, das, wo ich dann, genau, knappe 2 Jahre später.
Und wie bist du auf die Idee gekommen? Ich meine, bist du Gastronom sonst? Hast du eine Gastronomenfamilie oder ist das so?
Ich bin eigentlich ein Kaufmann. Also ich habe eine kaufmännische Ausbildung und kenne mich eigentlich, so denke ich, ganz gut mit Zahlen aus, habe ein gutes Gefühl und bin in der IT-Industrie tätig. Mhm.
Und Gastronomen durch Besuchen von Gastronomie?
Ja, das war eins. Ich hatte so einen Freundeskreis in der Zeit, 2002, 2003. Wir waren relativ viel aus in der Partyszene in Berlin und wir haben so alle halbe Jahre so Privatpartys veranstaltet, die ziemlich erfolgreich waren, wo so bis zu 500 Leuten gekommen sind, die einen Abend lang richtig Spaß hatten und wir haben dort große Musikanlagen gemietet und ganz viel auf Kommission die Lebensmittel, also die Getränke gekauft und Personal gehabt, die dann an der Garderobe waren und im Ausschank gemacht haben. Und das lief, wie gesagt, alle halbe Jahre richtig gut. Da hatten wir richtig Spaß mit, so dass ich so dachte, kennt man sich mit aus. Ja. Wir haben ja den großen Freundeskreis und wenn jeden Abend 300 Leute kommen, dann werden wir alle reich damit. Mhm. War so ein Motivator.
Ja. Und da gab es sozusagen einen großen Verteiler. Es gab eine große Adressliste, mehrere hundert Leute, die man da anschreiben konnte. Und die ansonsten, wenn man rief, immer zu diesen coolen Partys, die an irgendwelchen
In-Location
stattfinden. Ja,
so stillgelegter Konsum irgendwo in der Chausseestraße war so eins.
Eine Lagerhalle oder irgendwas, was da umgebaut wurde zu einer Party-Location für den einen Abend. Ja?
Genau,
Und das hat sich rentiert?
Das hatte sich rentiert, genau. Und da hat sich so ein Freundeskreis auch entwickelt, sozusagen, die so ein Kern, so eine Kerntruppe.
Genau, und aus dieser Kerntruppe rekrutierten sich dann auch die Projektteilnehmer, ja?
Richtig, in der Gruppe entstand halt die Idee. Mhm. Das war halt so, dass, ich weiß nicht, der ein oder andere Berliner wird das kennen, den Eimer vielleicht. Mhm. Das ist in der Rosenthaler Straße ein Gebäude gewesen, was von 1990 an bis 2000 circa so eine Art Kultstätte war, der Untergrundmusik, ein besetztes Haus war, wo sehr viel Kunstprojekte gestartet wurden. Und der wurde auf einmal, stand ja zur Verfügung, dass man den mieten konnte für einen Gastrobetrieb. Mhm. Beziehungsweise man konnte ein neues Projekt reinmachen, weil halt die das Haus vom Alteigentümer komplett saniert wurde.
Also es war vorher besetzt und war sozusagen eine In-Location, weil es eben so ein besetztes Haus war mit Keller. In diesem Keller war der Eimer.
Der Eimer bekam den Namen von dem vielen Bauschutt, den die Besetzer damals rausschleppen mussten in Eimern.
Ja.
Und dort war eine Zwischendecke eingebrochen, also die Decke zum Keller war eingebrochen und dort war dann der Clubraum drin, wo halt die Tanzfläche war, in Anführungszeichen.
Ja. Und dann wurde das Haus geräumt?
Genau, aufgrund von Einsturzgefahr, angeblich, hat halt der Alteigentümer zusammen mit dem Senat das im Jahr 2000 bis 2003 versucht zu räumen.
So, und dann wurde es geräumt und saniert, war dann komplett neu und dann stand diese
Location. Ein Freund von mir kannte den Eigentümer, war mit dem in irgendeiner Art bekannt, weil er für den, glaube ich, ein Werbeprojekt mal gemacht hat, Werbung gemacht hatte. Mhm. Und dadurch war die Idee, ey, wir kennen den Eigentümer, der Eimer, kann man jetzt was machen, da muss man doch was machen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Mhm. Diese Location gibt's nie wieder. Mhm. Die ist nie wieder frei quasi. Da wird jeder Gastronom sich sofort draufstürzen. Und nur weil wir den Eigentümer kennen, haben wir da überhaupt eine Chance. Mhm. Ansonsten geht das ja weg wie eine warme Semmel, diese In-Location in Berlin.
Und dann habt ihr euch entschlossen, okay, super, komm, wir machen jetzt das. Wir machen jetzt ein Restaurant, Kneipe, Bar oder was auch immer, in dieser Location, in der ehemaligen Eimer.
Genau. Wir waren so vier Leute, die das zusammen machen wollten. Ein Architekt, der hatte eine ganz tolle Bar schon mal designt, die sehr erfolgreich lief. Ein Marketing-Spezialist, der ein Hobbykoch war, ein sehr ambitionierter Hobbykoch und der Marketing- und Business-Development-Spezi war. Mhm. Der sollte quasi den Aufbau managen. Dessen Bruder war der Gastro-Experte, der sollte der Wirt sein, weil der Gastro-Erfahrung hatte. Es war ein Messebauer und DJ, also der hatte sozusagen so Event-Erfahrung. Mhm. Und ich war halt der Kaufmann und der die finanziellen Mittel hatte, um sozusagen den Staat zu finanzieren. Und so war das Setup sozusagen, dieses Gründer-Setup. Wir haben uns einfach in der Kneipe getroffen und uns den Plan gemacht, dass das ja jetzt nicht schief gehen kann. Die Kombination ist perfekt. Jeder bringt seine Spezialgebiete ein und in der Kombination sind wir das Dreamteam. Das kann nicht schief gehen.
Ja, wir arbeiten hier gerade unter erschwerten Bedingungen. Die scheinen ja auch zu sanieren. Wahrscheinlich kriegen wir ja auch eine In-Location und eine Kneipe oder eine Bar hier irgendwo in den nächsten Keller. Aber unabhängig davon, das hört sich genauso an. Ich meine, das hört sich erstmal völlig vernünftig an. Wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, da sind diese vier Leute, die das machen. Der eine hat Gastronomieerfahrung, der andere weiß, wie man Finanzen macht. Der nächste kriegt diese Events normalerweise voll und weiß, wie man die entwickelt. Und dann haben wir noch einen Architekten, der weiß, wie man das Ding so umbaut, dass es nicht so ein Vermögen kostet und trotzdem am Ende gut aussieht. Da würde auch wahrscheinlich jede Bank, wenn man vernünftig einen Businessplan hinlegt, sagen, cool, geben wir euch Jungs hier die, keine Ahnung, 100, 200.000 Euro.
Ja? Ja, genau. Also mir wurde damals gesagt, so Banken investieren grundsätzlich nicht in Gastro.
Was nicht ganz stimmt, aber...
Aber das war sozusagen, das wusste ich auch, dass es so ganz schwierig ist. Mhm. Deswegen musste ich ja mein Erspartes nehmen, so ungefähr.
Ja. Und da warst du dann der, von dem das Hauptgeld kam?
Ja, genau. Mhm. Die anderen haben quasi ihre Arbeit eingebracht. Also einer sollte Vollzeitangestellter sein. Mhm. Und der Business Developer hat das auch Vollzeit gemacht, war aber selbstständig sozusagen, mhm, und brauchte in der Zeit erstmal kein Geld sozusagen, oder hat das noch durch seine Nebenjobs, mhm, gemacht. Und der Architekt hat halt einfach das als Projekt, als Investition gemacht, seine Arbeit investiert. Mhm. Und nur ich habe quasi
echtes
Geld in die, mhm, Hand genommen. Was nicht ganz stimmt, es gab immer so Kleinigkeiten von Freunden, ja, die noch auch. Ja, also.
Aber ich sag mal, im Wesentlichen, der große Teil des Investments, ja, kam von dir. Und dann, wie ging es dann weiter? Also dann fing das an, der Vermieter hat er auch was investiert oder wie war das?
Genau, also der Vermieter hat quasi den, wir haben das mit dem Vermieter diskutiert und einen Plan gemacht und einen Mietvertrag entworfen, sodass er den gesamten Gastro quasi Umbau finanziert hat, also dieses Lüftungsanlage und den Fußboden und was an der Küche zu machen ist. Also wir konnten quasi relativ gut sagen, was an Gastro. Die Gewerbeeinheit wurde quasi Gastro fertig gemacht. Das war der Deal mit dem Vermieter. Wir haben einen Mietvertrag ausgehandelt, ja, über sogar 10 Jahre, furchtbar damals, ich wusste es. Okay. Und wir haben quasi die ganze Inneneinrichtung geplant und beauftragt.
Und musstet ihr dann noch selber viel Geld investieren? Was war das im Wesentlichen, Investment oder war das dann Anlaufkosten und Personalkosten dann später?
Also
oder
das
was?
Investment in die Hardware waren so um die 60.000 Euro, wurden investiert in Möbel, Polsterer, ich habe es aufgeschrieben, kleinen Moment, ich blättere. Genau, 24.000 Euro der Tischler, 10.000 Euro der Polsterer, 13.000 Euro in die Küche, 4.000 Euro Kaffeemaschine, 2.500 Euro die Computerkasse. Mhm. So hat sich das zusammengeleppert.
Ja, das läppert sich ja dann. Ne?
Genau.
Und dann war das fertig und was dann passiert?
Ja, irgendwann. Wir hatten vorab sozusagen so einen Biergarten vorgeschaltet im Sommer, mhm, während der Bauphase. Wollten wir quasi schon mal probieren und das Publikum ein bisschen vorbereiten in der, ja, Gegend, ja, dass da was Neues kommt. Da haben wir schon mal so, ich glaube, 5.000 Euro etwa ausgegeben und so Kies besorgt und eine fahrbare Toilette und einen Bauwagen umgebaut als Tresen. Mhm. Das ging so los, damit haben wir schon eigentlich kein Geld verdient.
Habt ihr das Geld wieder eingespielt, was er reingesteckt, nee, hat? Auch nicht. Also lief schon mal da
das,
nicht.
Das aber lief das schon mal da nicht, aber das weiß auch nicht, wir hatten Gründe, warum nicht. Oh, das ist so komisch, keine Schilder, keine Werbung. Also.
Ja, und sieht vielleicht aus wie eine Baustelle und dann.
Aber ein paar Stammgäste haben wir ja schon, also es lässt sich schon gut an. Da, also wir sind auf dem richtigen Weg. Wir verdienen zwar noch kein Geld. Und dann gab es eine große Eröffnung, da waren auch die 500 Leute da, die immer zu unseren Events kamen.
Ja.
Es war alles rappelvoll und gut, da haben wir viel ausgegeben. Also da sind trotzdem, glaube ich, 1.000 Euro reingekommen an dem Abend. Aber da wir halt Freibier hatten, nee, nicht mal so, Überschuss.
Einfach nur 1.000 Euro Umsatz. Okay.
Genau. Da sollten wir aber noch nichts verdienen. So, ja. Und dann war, dann ging der normale Betrieb los.
Ja.
Halt von einem von den Partnern hauptsächlich organisiert oder zwei, in einer Küche, der andere halt als Wirt. Und da stellten sich dann schon die ersten Probleme ein, weil einfach die Umsatzerwartungen komplett hinter den Planungen zurückgeblieben sind.
Und diese Planung, die ihr gemacht habt, nun hattet ihr ja da sozusagen so einen Gastronom oder Halbgastronom, wie auch immer, und dann ihr selber, wie habt denn die denn gemacht? Habt ihr dann einen Businessplan, Berechnungssheet benutzt, da irgendeine Standard-Excel-Tabelle?
Genau, also ich habe einen Excel aus so einem Businessplan, aus einem richtigen Businessplan genommen, so ein high sophisticated, eine Cashflow-Rechnung einfach. Also richtig, mhm, schön einzelne Tabellenblätter für Investitionen, Personalkosten, für die Umsatzplanung. Mhm. Und das haben wir, ich bin so ein Excel-Freak seit schon über 25 Jahren, also seit Ende der 80er beschäftige ich mich mit Excel und da habe ich viel Zeit reingesteckt, weil ich auch für die Finanzen zuständig war, dass mein Geld war. Habe das alles durchgeplant.
Mhm.
So dass wir wirklich sogar mit Hauptsaison, Nebensaison, die einzelnen, wie viel Getränke wir verkaufen wollten, wann, quasi ein Abschlag für Nebensaison gemacht. Also das war ein richtig ausgefeiltes Excel. Sogar eine Personalplanung nach Uhrzeiten, wie teuer die sind. Also da war alles drin und am Ende kam raus, dass wir damit reich werden. Was haben wir so, also fast.
Ja, oder also, dass wir zumindest Geld verdienen,
die Kosten gedeckt sind und die Invests sich verzinsen. Das war die Planung.
Und was habt ihr dann so gedacht, was da so jeden Tag verkauft wird? Das war das?
Also wir haben kalkuliert mit einem Mindestumsatz in der Location. Wir hatten, glaube ich, so um diese 75 Plätze in der Kneipe gebaut und hatten so mit 8.000 Euro Monatsumsatz gerechnet. Das war das, was mindestens reinkommen musste, um Miete, Personalkosten und Materialkosten zu verdienen. Und das war sozusagen, auch die mageren Monate war das der Mindestumsatz, den wir reinkriegen wollten. Ja. Das war so die Kalkulation. Und das sollte natürlich im Sommer mit Biergarten und viel mehr Gästen, sollte das natürlich besser werden.
Ja. Und das für die Hörer, was waren das dann für Größenordnung? Was haben die Leute denn?
Habe ich auch nachgeguckt gestern in der Vorbereitung aufs Gespräch. Wir wollten so 40 Kaffee am Tag, 20 Heißgetränke, so um die 30 Bier, 20 Wasser und Säfte verkaufen. Und es ging so um 200 Getränkeverkäufe pro Tag etwa. Okay. Und 16 Essen wollten wir verkaufen.
Das hört sich ja, also für mich als Laie, wenn ich jetzt mal die Läden, die ich so kenne, angucke, da kommt mir manchmal vor, dass die in einer Stunde 40 Kaffee verkaufen, kommt einem ja nicht so viel vor, oder?
Genau, so haben wir das auch gedacht. Ja. Also das ist total locker. Wir haben auf die Straße geguckt und schon alleine immer 10 Leute gesehen in der Rosenthaler Straße. Wenn davon nur 2 anhalten und das ja alle 10 Minuten, locker, problemlos, haben wir ja gedacht, kriegen wir die Umsätze hin.
Okay. Ja. So, und dann da waren also 60.000 investiert in die Innenausstattung. Der Vermieter hat da noch einen erheblichen Teil beigetragen, um diesen Innenausbau fertig zu machen. Dann war euer Ding fertig, ihr habt eine Eröffnungsparty gemacht.
Viel Stress, genau. Also die ganze Bauphase hat einer der Partner sich den ganzen Tag, jeden Tag reingekniet, um das Ganze zu überwachen. Es war ganz viel Stress und so weiter.
Und dann war es endlich fertig, ging los. Die 500 Partygäste kamen auch, haben auch eine Menge getrunken und so weiter. Und am Schluss waren 1.000 Euro Umsatz sogar in der Kasse. Gewinn nicht, weil da kaum Preise verlangt worden sind. Alles sehr günstig. Und dann, was danach passiert?
Ja, dann kam so ein bisschen die Ernüchterung, dass man ja dann am nächsten Tag eigentlich um 8 hätte aufmachen wollen. So war unser Plan.
Ja.
Aber da wir natürlich so lange gefeiert hatten, haben wir das am ersten Tag schon mal nicht gemacht, sondern haben erst Nachmittag aufgemacht.
Okay.
Und als wir aufgesperrt hatten, kam halt niemand.
Interessanterweise.
Ja, das hielt auch niemand an, es lief auch niemand rein. Und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir auch nicht mittags aufmachen, können wir ja spät nachmittags das aufmachen. So dass sozusagen die Umsätze völlig eingebrochen waren und wir happy waren, wenn wir abends mal 100 Euro hatten. Also es verlagerte sich dann sehr in den späten Abend, glaube ich, die Gäste kamen dann sozusagen später und fingen an zu trinken einfach. Also sozusagen aus der Tagsüberkneipe machen wir viele Kaffee, wurde schon mal nix, weil wir immer zu müde waren sozusagen. Also das Personal, was da eingeplant war.
Das hat immer bis nachts
spät nachts, früh um 4
offen gehabt und konnte dann morgens eben nicht um 8, 9.
Genau, das war so das Erste.
Ja.
Und halt, dass die Umsätze eben immer bei 100, 150, wir dann quasi mal 300 Euro richtig gefeiert haben. Wenn das am nächsten Samstag war und wir mal 20, 30 Leute da hatten.
Und das war dann in Summe halt im Monat, was dann? Was kam dann da raus? 3.000 Euro?
3.000, 4.000 Euro Umsatz.
Also die Hälfte oder ein Drittel, was ihr eigentlich hättet.
Genau.
Und ihr hattet dann die Umsätze quasi bei Drittel, Hälfte ungefähr, was ihr wolltet. Was ist denn dann passiert? Also wie waren das? Also ich meine, dann musstet ihr jeden Monat nachschießen oder wie hat das?
Ja genau, das war das große Problem, dass die Invests alle waren. Also meine geplante Investitionssumme war aufgebraucht.
Ja.
Und die Umsätze kamen nicht. Und dann hatten wir das große Problem, dass wir quasi sagen, oh, wir müssen jetzt ja die Website machen, da brauchen wir Geld für. Oh, wir müssen Marketing machen, da brauchen wir Geld für. Und das Geld war einfach nicht mehr da.
Und das Nachschießen, das Ständige, das war sozusagen dann das erste Ärgernis. Du hattest damals gesagt, die ersten 60.000 stecke ich da rein und dann sollte das ja eigentlich aus dem laufenden Betrieb sich selber finanzieren.
Das erste war sozusagen, dass schon bevor es richtig losging, die Planung war eigentlich, sah schon 90.000 Euro vor. Und ich habe damals schon die Partnerschaft quasi kurz in Frage gestellt und habe gesagt, ich habe ja nur 60.000 Euro geplant dafür, das geht nicht, wir müssen abspecken. Ja, also wenn wir das nicht schaffen für 60, muss ich aufhören, aussteigen. Mhm. Und da haben wir dann aber uns nochmal zusammengerauft, haben die Planung abgespeckt und haben gesagt, das schaffen wir für 60.000. Und dann 3 Monate später war das Geld verbaut und es reichte trotzdem nicht, weil wir halt kein Marketing machen konnten, keine richtige Website hatten und die Umsätze nicht kamen.
Und dann ging dann der Stress los zwischen euch? War dann da Streit oder ging das alles noch?
Ja, da ging der Stress los, genau. Dann ging es los, dass wir, dass einer der Partner ausgestiegen ist. Also der Architekt war ja dessen Job war getan. Mhm. Der war auch kaum noch da, ab und zu als Gast, hat ein paar Freunde mal mitgebracht. Der Business Development Partner, mit dem fing der Streit dann an. Mhm. Und der gipfelte dann darin, dass er so die Sachen hingeschmissen hatte ausgestiegen ist. Mhm. Keine 4 Wochen, 8 Wochen später. So dass ich de facto mit dem Wirt, mit dem gastro-erfahrenen Partner dann alleine da saß, gefühlt. Ja. Und das war sozusagen schon das erste, oh Gott, was machen wir jetzt? Jetzt muss ich irgendwie ein Exit-Szenario hinkriegen, weil das kostete jeden Monat 5.000 Euro von Geld, was ich irgendwo anders verdienen musste. Mhm. Ja, also das war sozusagen, das wurde dann sehr, sehr schnell sehr kritisch.
Und hast du dann die Reißleine schon gezogen oder wie ging das weiter? War dann nach 3 Monaten rumprobieren und immer nur die Hälfte oder ein Drittel des Umsatzes, habt ihr dann sozusagen, und der war dann weg nach 2 Monaten, hast du dann noch einen Monat, wie lange hat sich dann diese Phase hingezogen, bis du das sozusagen...
Das ging dann Knall auf Fall. Also ich wusste, dass ich meinen Job, meine Firma nicht für die Kneipe aufgeben konnte, also dass ich nicht Vollzeit mich drum kümmern konnte. Wir haben dann ein paar Krisengespräche geführt, was wir denn machen, wie wir da Gäste reinkriegen und haben Personal schon abgebaut, also schon eben keine Bedienung mehr gehabt, die Öffnungszeiten noch weiter verkürzt. Ja. Und so ein paar Notmaßnahmen halt umgesetzt und immer wieder 4 Wochen gewartet, aufs Weihnachtsgeschäft gehofft und solche Sachen. Dann schon kein Koch mehr beschäftigt zum Beispiel. Mhm. Das war schon alles mit sehr viel Stress verbunden, weil wir auch, weil es einfach, das ist lustig, wenn man nicht aufhat, kein Personal hat, hat man keine Gäste. Das ist so ein Henne-Ei-Problem, das ist relativ
schwierig. Und hast du aber Personal und Koch und alles und kommen keine Gäste, ist auch blöd, weil man sie jeden Monat bezahlen.
Genau, richtig. Da ist uns quasi die fehlenden Mittel sind uns da richtig auf die Füße gefallen. Und dann haben wir relativ schnell im Januar zugeschlossen.
Wann habt ihr aufgemacht? Wie lange war das
denn? Im September aufgemacht.
Also 4 Monate später. 4 Monate, 5 Monate. 4, 5 Monate. Glaubst du, wenn du jetzt gesagt hättest, also nur mal so spekulativ, ich habe noch 100.000 und tu die da rein, hätte es dann funktioniert? Wenn du jetzt mehr Zeit dir gekauft hättest mit Geld oder Kredit oder wie auch immer?
Ja, weiß man nicht.
Nee, weiß man, was
weiß man nicht. Also das Gefühl sagt nein.
Ja.
Ja, es war so, dass wir die Miete und die Personalkosten nicht hätten verdienen können. Man hätte wahrscheinlich noch für 2 Jahre Geld gebraucht, um quasi Anlaufverluste zu finanzieren. Mhm. Und 2 Jahre, das wären ja 120.000 Euro noch mal mehr gewesen, die irgendjemand in die Hand hätte nehmen müssen, um quasi die Kneipe fast ohne Umsätze, also trotzdem offen zu halten. Und das hatte ich nicht und wir haben niemanden gefunden, der das investieren wollte. Also wir hätten noch so 15.000 Euro von einem Bekannten, von dem Vater, hätten wir noch gekriegt. Und das hätten wir aber auch nur als Darlehen bekommen. Ja. Und verschulden wollte ich mich nicht.
Ja. So, und dann war das sozusagen Geld weg, Idee weg, Laden zumachen.
Wir haben zugeschlossen den Laden und zusammen mit meiner damaligen Assistentin haben wir uns auf die Suche gemacht, jemanden, der den Laden übernehmen möchte und uns noch einen Abstand zahlen möchte, weil wir aus dem Mietvertrag raus mussten. Der hat gedroht wie ein Damoklesschwert über uns. Ja. Also der Eigentümer hat zwar sehr viel Geld investiert, hat mit uns aber einen guten Vertrag gemacht, der mich auch in die persönliche Haftung nahm und ich habe, glaube ich, Depot verpfändet dafür 15.000. Einer der Partner hatte das auch noch gemacht. Mhm. Und als wir keine Miete mehr zahlen konnten an ihn, wir haben 2, 3, 4 Monatsmieten nicht zahlen können, hat er sofort uns die Räumung angedroht. Mhm. Also hat uns in quasi Verzug gesetzt und hat uns aufgefordert, dass wir keinerlei Sachen mehr raustragen dürfen, weil wir damit sein Vermieterpfandrecht verletzen. Mhm. Also er hat uns quasi sofort gedroht mit Pfändung.
den rechtlichen Schritten, die dann...
Genau, so dass er quasi das Inventar, das die 60.000 Euro Inventar sofort hätte fänden wollen als
Sicherheit.
Als Sicherheit. Zusätzlich zu den jeweils, ich glaube, das waren 40.000 Euro, die er als Bürgschaften nochmal hatte von mir und meinem, der Partner.
Und der Vertrag war lange? Wie lange lief der?
Ich glaube, 5-Jahres-Vertrag muss das gewesen sein. Ja.
Wahnsinn.
Ja, so, das war das große Risiko, so dass wir nach Zuschließen ganz schnell einen neuen Mieter finden mussten.
Da war das Risiko.
Oder die Einrichtung wäre weg gewesen.
Quasi 50, also das Risiko 60 Mieten.
Totalverlust wäre das
60
gewesen.
60 Mieten mal 3.000 oder was das war, dann genau. Wären 200.000 Euro Damoklesschwert.
Genau.
Ja. Okay, und dann habt ihr zum Glück einen Nachmieter gefunden, der dann da auch eingezogen ist. Der hat dann da ein anderer Gastronom, und der hat das Ding übernommen und damit bist du dann...
Ja, es war kein Gastronom, lustigerweise. Also
auch
es hat die Gastronomen, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, oh nö, wie viel möchtest du dafür haben, 60.000 Euro? Nee, ist zu viel. Aha. Also die haben alle abgewunken, die Gastronomen. Die haben gesagt, maximal 20.000 Euro zahlen wir für den Laden.
Ja, ist klar, weil in dem Moment, wo der Tischler seine Rechnung stellt, ist das, was er da gebaut hat, auch wenn es zum Neubauen 20.000 kosten würde, nur noch 5 wert oder 6.
Und wir haben dann jemanden gefunden, der einen Kiosk hatte, einen Kioskbesitzer, der mit dem Kiosk relativ viel Geld verdient hatte und dachte, dass er statt noch einen Kiosk aufzumachen, in der Nähe eine Kneipe aufmachen möchte.
Und
der hat das gekauft und ist in den Mietvertrag reingestiegen.
Ja. Und da ist das dann sozusagen, bist du mit dem blauen Auge da raus? Ich meine, dein Investment war ja weg und hast du damit die Verbindlichkeiten mit dir 60.000?
Ich konnte die Mietschulden bezahlen und konnte das Konto der GmbH, die wir dafür gegründet hatten, auf Null stellen. Ja. Also es waren quasi, die Verbindlichkeiten waren bezahlt damit.
So, und dann war dein gesamtes Investment aber weg?
Ja.
Und weil es aus Eigenkapital kam, war es dann zwar immer noch schlimm, aber nur halb so schlimm.
Genau, und dass der Partner natürlich auch, also die Zeit, die investiert hatten, war auch weg.
Ja, ja, na klar, klar. Klar.
Logisch.
Also egal das war was, alles war sozusagen, alle haben für umsonst gearbeitet und bei dir war zusätzlich noch Investment.
Wir sind aus diesen Bürgschaften rausgekommen, das war richtig, also...
Im Prinzip noch mit dem blauen Auge,
Also ich rede mit denen nicht mehr. Also was ich verloren habe, sind die Freunde. Das ist echt weg. Also die drei Leute, mit denen ich das gemacht habe, die sind ganz doll böse auf mich gewesen. Weil
du nicht weitere Gelder reingesteckt hast oder warum?
Genau, richtig. Weil ich die Reißleine gezogen habe und da ich als der Finanzinvestor mir vorbehalten hatte, quasi alleiniger Geschäftsführer der GmbH zu sein, konnte ich das auch alleine durchdrücken und war nicht abhängig in der Entscheidung von den drei anderen, von der Zustimmung der anderen und habe das dann auch getan.
Ja.
Und die anderen hätten halt gesagt, du, ich hätte noch und wir waren doch kurz vorm Durchbruch, nur noch einen Monat durchhalten und mein Schwiegerpapa gibt mir doch noch 15.000 Euro, damit kommen wir doch noch 3 Monate weit und ich habe aber da konsequent gesagt, jetzt Exit, bitte raus, wir müssen die Verluste begrenzen, ehe uns die Miete killt.
Ja.
Ja. Und das habe ich dann auch machen können, zum Glück.
Ja.
Für mich jetzt im Nachhinein, zum Glück, dass ich das machen konnte, weil 3 gegen 1, das wäre schief gegangen und dann hätte ich immer bezahlen müssen irgendwie und es wäre noch mehr kaputt gegangen, als schon kaputt gegangen ist. Ja. So ist es die Freundschaft und mein Geld gewesen, aber nicht unsere Geschäfte. Ja, oder mein Geschäft zumindest.
Naja, ja, nicht sozusagen deine ganze Existenz. Ja. Das hätte ja auch passieren können, weil, dass man sozusagen sich ruiniert mit einem 200.000 Euro Mietschulden, die man dann am Hals plötzlich hat. Und
genau. So bin ich mit 2 blauen Augen gefühlt davon gekommen.
Ja.
Ich konnte noch laufen, ich stand noch, aber die Augen waren zugeschwollen.
Wow, ja, das ist eine Story, oder? Ja. Also ich meine, das ist sozusagen die Story für diese Woche, ja, das hört sich, wenn man es jetzt anhört, als Zuhörer sagt man, du lieber Gott, das ist jetzt hier die Abschreckungssendung, ja. Aber ich glaube, wenn man das jetzt mal sich einmal Revue passieren lässt, das ist was, glaube ich, jedem passieren kann. Ja?
Im Nachhinein, ich habe ja lange drüber nachgedacht, es war auch gar nicht so schlimm, ja. Wir hatten eine tolle Zeit.
Ja, ja.
Andererseits also war es unglaublich stressig, das Ende auch und emotional schlimm und wie gesagt, ich habe Freunde verloren, aber wir hatten auch tolle Abende dort und wir haben auch viel Spaß gehabt. Also es war nicht ganz so, nicht nur negativ, ne?
Nein. Aber ich sag mal, es ist natürlich, wenn man sich jetzt überlegt, ihr willst das machen, um ein Business zu gründen, dann ist natürlich doof.
Völliger Reinfall.
Aber das,
völliger Reinfall.
Das ist ja auch ein Teil, warum wir das machen, weil das kann jedem passieren, das ist auch was eine Menge macht und bei der nächsten Sendung würde ich gerne in die, was hat Arne gelernt, also was sind die Lessons learned, wie die Amerikaner sagen, also die Lektionen aus diesem Projekt aus diesem Scheitern? Was sind die Lektionen, die dann vielleicht auch der eine oder andere Hörer benutzen kann, um bei seiner eigenen Gründung ein paar Fehler zu vermeiden, die man ja nicht nochmal machen muss, nachdem du sie ja einmal durchlebt, durchlitten und überstanden hast, glücklicherweise.
Aber sehr, sehr gerne.
Ja, vielen Dank, dass du heute trotz Sanierungsgebiet hier um uns herum mit viel Baustellenlärm zur Aufnahme hier warst, und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche nochmal sprechen oder übernächste Woche zur Frage, was ist gelernt, was ist passiert, was ist rausgekommen im Nachgang. Vielen Dank.
Gerne.
Und für die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen,
es ist ein Dschungel da draußen. Guerilla FM.